Also einen schönen guten Morgen. Wenn man so eine Predigt vorbereitet, dann macht man sich im Vorfeld immer ziemlich viel Gedanken, wie man Gottes Wort so weitergeben kann, dass es auch nicht nur gehört, sondern auch verstanden und angenommen werden kann. Und da ist es schon mal interessant zu erfahren, was da jeder Einzelne aus so einer Predigt mitnimmt, was ihm groß und was ihm wichtig wird. Und da gab es wohl mal eine Umfrage und da sagte eine ältere Dame, die Predigt von ihnen war wunderbar. Alles, was sie über Sünde und Laster gesagt haben, das trifft haargenau auf meinen Mann zu. Die Dame hörte wohl nur, was sie wollte oder was sie sich wünschte, aber immerhin hat sie wenigstens zugehört. Auch das ist ja nicht immer ganz selbstverständlich. Und so wurde ein Prediger wohl auch mal gefragt, ob er im Schlaf reden würde, und er meinte, nein, ich rede nur, wenn andere schlafen. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz ernst gemeint, aber das zeigt, dass es gar nicht so einfach ist, wirklich gut zuzuhören. Und ich bin mir sicher, jedem von uns ist es auch schon passiert, dass er so gedanklich einmal abgedriftet ist und ganze Abschnitte in einer Predigt dann gar nicht mitbekommen hat. Es ist also ganz unterschiedlich, wie man hören kann. Der eine hört und hört trotzdem weg, der andere hört schlafend und der Dritte hört was für andere zu. Am besten ist, wir hören für uns selber zu und tun dann auch, was wir im Wort erkennen. Und genau das soll eben heute unser Thema sein. Erst hören und dann sehen. Dann tun. Wer bei der letzten Predigt von mir zugehört hat, der weiß es vielleicht noch, es ging damals um den Jakobusbrief. Und das ist ein wirklich besonderer Brief, der irgendwie auch zu einer Kurzanleitung für unser ganzes Glaubensleben werden kann. Beim letzten Mal ging es noch um standhaftes Ausharren in Zeiten der Not. Es ging um Prüfungen, die unseren Glauben letztlich trainieren, voranbringen sollen. Und wir hatten erkannt, dass jede Not im Endeffekt auch ein dickes Kompliment Gottes an uns selbst ist, weil er uns zutraut, die Prüfung dann auch zu bestehen. Nun wurde ich nach der letzten Predigt vom Armin darauf hingewiesen, dass das Thema Erstlingsfrucht zu kurz gekommen sei. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich nehme das gerne auf. Und daher schauen wir jetzt quasi nochmal als Überleitung zurück in den Text vom letzten Mal und schlagen den Jakobusbrief auf und lesen dort nur mal im Kapitel 1 den Vers 18. Das heißt es, nach seinem eigenen Willen hat er uns das durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Hier weist Jakobus zunächst darauf hin, dass zwischen Gott und uns Gläubigen eine ganz enge Verbindung besteht. Ohne Bibel würden wir den Weg in den Himmel überhaupt nicht kennen. Gott benutzt also sein wahres Wort, um uns von Neuem zu zeugen, und er tut das aus seinem eigenen und ganz souveränen Willen heraus und eben nicht, weil wir uns das irgendwie verdient hätten. Gott allein ist also die Kraft, die uns neues Leben gibt, aber trotzdem müssen wir diese Gnade durch unseren Glauben ganz persönlich auch in Anspruch nehmen. Und das zeigt uns, die Verantwortung, die wir haben, und die unverdiente Gnade stehen einfach nebeneinander und beides ist wahr und gleichwertig. Und weil der Herr Jesus der Erste ist, der durch seine Auferstehung am Anfang der Gemeinde steht, ist er auch der Erstling der neuen Schöpfung. Und weil du durch Jesus gezeugt bist, bist auch du eine Erstlingsfrucht. Aber warum beschreibt dich Jakobus dann hier als eine gewisse Erstlingsfrucht? Er macht das, weil du noch nicht vollkommen bist, weil du immer noch in deinem alten Fleisch steckst. Aber das wirklich Tolle dabei, trotz deines sündigen Fleisches, bist du für Gott schon jetzt ein Mensch, der zu dieser neuen Schöpfung mit dazugehört. Und das ist, denke ich, ein Grund, Gott zu preisen, denn er hat uns eine neue Natur geschenkt, damit wir eine lebendige Hoffnung auf ein ewiges Leben beim Vater im Himmel haben. Und der Ursprung für all das liegt einzig und allein in Gott und eben nicht in unseren Werken. Aber mit welchem Ziel hat er uns gezeugt? Wir sollen bei den Ersten sein, die dann in der neuen Schöpfung einmal sichtbar werden. Und dazu müssen wir nicht warten bis zum tausendjährigen Reich, wo dann unsere ganze Herrlichkeit von allen gesehen wird, und erst recht nicht bis zum neuen Himmel und der neuen Erde. Schließlich sind wir schon heute Erstlingsfrüchte der neuen Schöpfung und genießen damit den ganzen Segen dieser neuen Natur, die Gott uns geschenkt hat. Das tut das, wenn wir an ihn glauben. Aber nur dort, wo dann das Evangelium auch mit der Kraft des Heiligen Geistes weitergegeben wird, nur dort kann es dann auch die Herzen der Menschen erreichen. Und spätestens an diesem Punkt erkennen wir, es gibt überhaupt keinen Ersatz dafür. Das Evangelium muss verkündet, muss weitererzählt werden, damit Menschen es hören und von Neuem geboren werden. Aber so ein neues Leben, das bringt dann aber auch Verpflichtungen mit sich. Wir sollen die Regeln des neuen Lebens kennen und natürlich auch beachten. Und genau das beschreibt uns Jakobus jetzt nun in unserem heutigen Text, in dem Jakobus sagt, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter sein sollen. Dazu lesen wir jetzt in Jakobus 1 zunächst einmal die Verse 19 bis 20 und dann ein Stück weit immer wieder neu in Abschnitten die nächsten Verse. Wir beginnen also mit Jakobus 1, 19 bis 20. Da heißt es: Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn jeder Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Hier geht es also um unser praktisches Glaubensleben. Jakobus möchte, dass wir wissen, wie dieses neue Leben nun konkret aussehen soll, und er will, dass wir so leben können, dass wir diese neue Natur, dieser neuen Natur dann auch würdig sind. Und das Erste, was ihm dazu wichtig wird: Wir sollen schnell und auch gut hören. Ein rechtes Vorbild in diesem Punkt kann uns der junge Samuel sein. Er sagt in Samuel 3, Vers 9, Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Es geht also nicht darum, dass der Herr hört, was wir reden, was wir wollen, sondern es geht darum, was Gott zu uns sagt. Und das ist schon von Bedeutung, denn du kannst nur dann etwas Vernünftiges sagen, wenn du zuerst gehört hast. Und da ist es schon wichtig, auf was wir hören. Wir sollen schnell hören, was Gott sagt, und nicht schnell auf das reagieren, was die Menschen sagen. Aber schauen wir doch mal auf den Text. Dort beginnt Jakobus den Vers 19 mit dem Wort darum. In anderen Übersetzungen heißt es auch daher. Und das bezieht sich auf die vorherigen Verse, in denen unsere neue Natur beschrieben wurde. Eine Natur, in der uns, der es uns durch Gott möglich wird, Prüfungen nicht nur zu bestehen, sondern auch mitten in der größten Not inneren Frieden, ja sogar Freude zu erleben. Und da können wir oft nur staunen. Im heutigen Text geht es nun um konkrete Dinge, die wir als gläubige Menschen selbst jetzt tun sollen. Und als Erstes sollen wir schnell sein. Wir sollen schnell hören. Aber warum ist das Hören so wichtig? Nun, zunächst ist Hören eine ganz bewusste Abhängigkeit von dem wir zuhören. Und der Herr sagt Jakobus, dass wir dem Wort Gottes zuhören, es verstehen und es auch richtig anwenden sollen. Und damit ist klar, wenn unser Glaube gelingen soll, dann steht das Hören eben an erster Stelle. Und dabei sollen wir aber auch so hören, wie das der Herr Jesus getan hat. Niemand hörte so sehr auf den Vater wie er. Und das soll uns ein Ansporn sein, ihm auf diesem Weg auch wirklich nachzufolgen. Und das zeigt sich ganz besonders deutlich, wenn der Herr Jesus uns seine Schafe nennt. Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Haben wir das bemerkt? Dieser Vers ist keine Aufforderung zum Hören, sondern er beschreibt eine Tatsache. Wer dem Hirten nachfolgt, Der kennt seine Stimme, sonst würde er nicht nachfolgen. Und das bedeutet, wir brauchen Gottes Wort in zweifacher Weise. Wir brauchen es zum einen, um von Neuem geboren zu werden, und zum anderen, um dem Herrn dann auch wirklich nachfolgen zu können. Und damit wir Gott kennen und verstehen, sollen wir also zuhören. Und wir hören Gott, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir seinen Dienern zuhören. Wir hören ihn vielleicht auch durch einen Kalenderspruch, durch ein Gespräch mit Geschwistern, durch Hauskreise, durch Bibelstunden. Es ist also unsere Pflicht, fleißig zu hören. Und da sollte es doch letztlich auch unser Wunsch sein, die Stimme Gottes zu hören. Als zweites sagt Jakobus dann, lasst euch Zeit. Seid langsam zum Reden. Das hört sich jetzt schon mal ziemlich leicht an und einfach an. Aber ich bin mir ganz sicher, wir alle sind daran schon mehrfach gescheitert. Wie schnell kommt ein Wort über unseren Lippen, das nicht wirklich angebracht ist? Und so ein unbedachtes Wort hat schon manche Träne, schon manche Not ausgelöst. Und wenn dann auch jemand ständig redet, dann kann er auch nicht hören, was der andere sagt und schon gar nicht, was Gott zu ihm sagt. Und da, wo viele Worte sind, da reden wir aus uns selbst heraus und da geht es meist ohne Sünde nicht ab. Es ist also unsere Verantwortung, zuerst zu hören, was Gott zu uns sagt. Ja, und dann müssen wir auch verarbeiten, was wir gehört haben, und das geht auch nicht von jetzt auf gleich. Und daher sollten wir uns zurückhalten und nicht sofort zu jedem Thema eine Meinung haben. Langsam zum Reden zeigt unsere Demut vor dem Herrn und vor seinem Wort. Und ich denke, aus diesem Grund hat das Thema Reden im Alten Testament eine riesengroße Plattform. Das ist fast unerschöpflich, was man da findet. Ich habe jetzt nur ein Beispiel mitgebracht, Sprüche 17, 27 und 28. Dort heißt es, wer seine Worte zurückhält, der besitzt Erkenntnis. Ist interessant, gell? Und wer kühlen Geistes ist, ist ein verständiger Mann. Und jetzt kommt noch was ganz Erstaunliches. Auch ein Narr, der schweigt, wird für weise gehalten, für verständig, wenn er seine Lippen verschließt. Seid also langsam zum Reden. Und dennoch gibt es auch Situationen, in denen wir hätten reden sollen, in denen wir unsere Scham, unsere Angst hätten überwinden und ablegen sollen und über das Evangelium mit den Menschen zu reden. Als drittes dann ermahnt uns, als drittes dann ermahnt uns Jakobus, langsam zu sein im Zorn. Aber haben wir diese Ermahnung denn eigentlich wirklich nötig? Wir sind doch geheiligt. Das stimmt, aber dennoch lassen wir uns doch immer wieder gehen und zeigen damit unsere Schwachheit und nicht zuletzt auch unseren Ungehorsam. Und wenn wir hier auf den Herrn Jesus schauen, dann erkennen wir, auch bei ihm gab es Zorn. Aber das ist ein ganz anderer Zorn. Ein Zorn, der nicht aus der Sünde hervorkommt, sondern ein heiliger, ein gerechter Zorn. So zürnte Jesus zum Beispiel über die Unehre, die Gott angetan wurde, als er im Zorn den Tempel reinigte. Matthäus 21, 12. Und in Markus 5, Vers 3 sah Jesus die Pharisäer ringsum im Zorn an, weil er betrübt war wegen der Verstocktheit ihrer Herzen. Solch ein Zorn ist also ein gerechter Zorn. Bei uns dagegen besteht die Gefahr, dass es ein Sündenzorn wird. Solch ein böser und verkehrter Zorn, den kennen wir alle nur zu gut, und selbst Mose kannte solch einen Zorn. Bei ihm gab es aber beide Arten von Zorn. Im ersten Fall kam er vom Berg Sinai und sah das Volk um das goldene Kalb herumtanzen. Dass er da zornig wurde, kann man verstehen, und das war auch ein berechtigter Zorn, weil Gott von ihnen verunehrt wurde. Später wurde Mose dann wieder zornig und er schlug den Felsen, und das, obwohl Gott zu ihm gesagt hatte, er sollte mit ihm reden. Das war also seine Ungeduld, das war sein Jähzorn, und dafür musste Gott ihn auch bestrafen. Und wenn ich zornig bin, weil ich persönlich betroffen oder gar beleidigt bin, dann hat das auch nichts mit der Gottesgerechtigkeit zu tun, sondern geht es um mich und um mein Recht. Und der Herr sagt Paulus in Epheser 4, Vers 25, zürnt nicht, und dann kommt die Warnung, zürnt ihr, so sündigt nicht, so heißt es. Und die Sonne geht nicht unter über euren Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Paulus warnt uns also sehr eindringlich davor, im Zorn zu sündigen. Und wir alle wissen, das geht schneller, als uns das lieb sein kann. Ja, und dann sollst du deinen Zorn auch nicht über den Sonnenuntergang hinaus pflegen, sondern ihn ganz schnell zu Gott bringen und ihn ablegen. Denn sonst wirst du bitter und dein Zorn kann schnell in Hass und Rachsucht verwandelt werden. Und wenn wir da auf unsere heutige Gesellschaft schauen, wo man kaum mehr miteinander sachlich redet, sondern nur noch gegeneinander losgeht, wo die Wahrheit nach Belieben verdreht und der Streit und Zorn an der Tagesordnung sind, wenn man das alles sieht, dann sehnt man sich geradezu nach diesen Regeln von Jakobus, der uns sagt, seid schnell zum Hören, aber langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Und würde Jakobus heute noch leben, dann würde er diese Regeln vielleicht sogar noch ein Stück weit ergänzen und zu uns sagen, bevor ihr ein E-Mail oder ein Tweet abschickt, dann versetzt euch doch erst einmal in die Lage des anderen und haut nicht eure Meinung einfach so raus, ohne zu prüfen, ob das überhaupt mit der Wahrheit übereinstimmt. Und jetzt zeigt uns Jakobus im Vers 21, wie wir das eigentlich besser machen könnten. Also Vers 21, Kapitel 1. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Wie schmutzige Kleider sollen wir das Böse ausziehen und dafür das reine und wahre Wort Gottes anziehen. Aber das dürfen wir nicht falsch verstehen. Das soll kein ständiger Prozess sein. Wir sollen uns nicht laufend aus und dann wieder anziehen, sondern das soll unsere grundsätzliche Haltung sein. Was wir einmal ausgezogen haben, das sollen wir nicht gleich wieder bei nächster Gelegenheit auch wieder anziehen. Unser ganzes Tun, unser ganzes Denken soll einfach frei sein und auch frei bleiben von jeder Unsauberkeit und Schlechtigkeit. Und wenn uns das Fleisch dann doch einmal überwindet, dann bringen wir die Sünde ganz, ganz schnell wieder ans Kreuz. Und wenn wir das so vor Augen haben, dann wird uns doch klar, es gibt keinen Ausreden mehr, um das Böse dauerhaft in uns zuzulassen. Denn wir sind von der Macht der Sünde befreit und leben jetzt in der Kraft des Wortes Gottes. Und wenn sein Wort in unseren Herzen dann tiefe Wurzeln schlägt, dann ist dann überhaupt kein Platz mehr für die Sünde. Und die Art und Weise, wie wir dann auch miteinander reden, sie zeigt, was unser Herz bestimmt. Ist es sein Wort oder ist es unser Wort? Ist es der Herr Jesus? Oder immer noch wir selbst. Und jetzt geht Jakobus noch einen Schritt weiter. Aber jetzt war, ja. Nee, das war. Habe ich zu schnell. Also jetzt sind wir der Folie, ja. Entschuldigung. Und jetzt geht Jakobus noch einen Schritt weiter und sagt, wenn du hörst, aber nicht handelst, dann betrügst du dich selbst. Lesen wir einmal gemeinsam die Verse 22 bis 25. Dort heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Hier sagt Jakobus ganz unmissverständlich, nach dem Hören sollen wir handeln. Und wenn du das aber ignorierst und nur hörst, dann machst du einen riesengroßen Fehler, dann betrügst du dich selbst. Und er vergleicht diese Situation mit dem Blick in den Spiegel. Also stellen wir es doch einmal vor, nach dem Frühstück schaust du in den Spiegel und entdeckst einen dicken Marmeladefleck auf deiner Wange. Und wenn du jetzt einfach weggehst, ohne dich zu waschen, dann wirst du bald vergessen, dass du beschmutzt bist und die Sünde wird zur Gewohnheit. Wer dagegen nach dem Hören von Gottes Wort dann auch handelt, der wird nicht nur glücklich, sondern glückselig sein in seinem Tun. Wer dem Wort Gottes gehorcht, ist also rundum glücklich. Er hat alles, um glücklich zu sein. Aber stellt diese Aussage denn nicht alles, was wir bisher kannten, auf den Kopf? Anstatt zu sagen, Glück ist Familie, Gesundheit, Geld, Karriere, sagt Jakobus hier, Glück ist, wenn ich nach dem Hören handle. Und wie soll ich handeln? Dazu wollen wir uns einmal 7 Punkte anschauen, die uns zum Handeln inspirieren sollen. Als erstes geht es um das Hören. Wir haben es heute schon mal gehört, wir sollen für uns selbst hören. Und das ist zunächst vielleicht auch ein Stück weit ungewohnt, weil die Fürbitte für den anderen wird uns ja immer wieder aufs Herz gelegt. Aber an gar keiner Stelle in der Bibel ist die Rede vom Hören für den anderen. Denn wer für den anderen hört, der hört ganz zwangsläufig für sich selber weg. Das darf aber nicht sein, denn ich muss das Wort auf mich persönlich beziehen, damit ich meine Fehler und mein Verhalten auch korrigieren kann. Ich muss also so hören, dass mich Gottes Wort trifft und mich direkt dazu auffordert, ihm zu gehorchen. Ich muss für mich hören, damit Gottes Wort mein Herz erreichen kann. Als zweites sollen wir das Gehörte dann nicht zerreden. Leider neigen wir alle dazu, alles zu hinterfragen und vielleicht auch das kleinste Haar in der Suppe zu suchen. Und so können wir auch bei jedem Gottesdienst ganz sicherlich irgendwelche Fehler und Schwachstellen entdecken und sie ganz genau benennen. Aber unser Vater möchte doch, dass wir zusammenkommen, um ihn zu hören und um ihm zu folgen. Und wenn wir alles zerreden, dann zerreden wir natürlich auch Gottes Wort und werden unfähig zum Hören und auch unfähig zum Handeln. Als drittens sollten wir das Erkannte nicht aufschieben, sondern es tun. Die lange Bank, die wir alle kennen und auf die wir gerne so manches schieben, das wissen wir, ist eine teuflische Erfindung. Denn wer gerne alles auf morgen vertröstet, der verliert das Hier und Heute, die Gegenwart aus den Augen und vergisst zuletzt auch das Handeln nach dem Wort Gottes. Wir sollen also nicht zögern, sondern tun, was Gott uns aufs Herz legt. Viertens sollen wir angebotene Hilfe danach annehmen. Das fällt nicht immer leicht, denn wenn ich jeden Tag wieder neu beweisen möchte, wie stark ich bin, dann kann ich Schwäche in meinem Leben nur sehr schwer zugeben. Und dann kann ich auch nur wichtige Hilfen nicht annehmen. Wer aber durch die Kraft Gottes gestärkt wird, der kann Schwäche sehr gut zugeben und er kann auch Seelsorge in Anspruch nehmen. Legen wir also unseren Stolz auf die Seite, der es uns verhindert, uns helfen zu lassen, denn gemeinsam ist es doch viel, viel leichter, Gott zu gehorchen und zu tun, was er von uns erwartet und verlangt. Als fünftes sollen wir dann über das, was wir erfahren haben, mit Gott dann auch reden. Allzu oft reden wir und allzu gern reden wir über andere. Viel wichtiger ist es aber, miteinander zu reden und auch auf andere zu hören. Und dabei sollten wir aber auch nicht nur unsere guten Erfahrungen, sondern gerade auch unsere Zweifel, unser Versagen, unsere Ängste mit den Geschwistern teilen. Denn es kann ganz, ganz viel Mut machen, von anderen zu hören, wie Gott bei ihnen immer wieder rechtzeitig geholfen hat. Wie er aus der Not und Zweifel dann Mut und Hoffnung machen kann und wie er selbst unsere Schwachheit zu unserem Segen verwandeln kann. Wenn wir unsere Glaubenserfahrungen eben mit anderen teilen, dann kann uns das ermutigen, kann uns das ermahnen und so letztlich auch unsere Gemeinschaft bewahren und uns gemeinsam im Glauben wachsen lassen. Und sechstens sollen wir also dann kleine Schritte wagen. Gott erwartet nicht, dass wir perfekt sind und mit großen Schritten immer vorangehen. Er kennt uns, er weiß von unseren Schwächen, er weiß von unserem Versagen. Und genau deshalb hat er auch seinen Sohn ans Kreuz gegeben. Und er will uns mit seinem Wort letztlich auch nicht erschlagen, sondern er will uns damit zum Leben verhelfen. Gehen wir also jeden Tag einen kleinen Schritt, gehen wir ein kleines Stück mit dem Wort Gottes und mit dem Herrn Jesus mit. Denn wer keine Schritte im Glauben wagt, der macht auch keine Erfahrungen mit Gott. Und er kommt im Glauben letztlich auch nicht voran. Seid also mutig und geht jeden Tag einen Schritt mit unserem Herrn und Heiland mit. Als siebtes sollen wir die Eigenerkenntnisse dann nicht als die absolute Wahrheit sehen. Denn wenn wir Gottes Wort studieren, dann geht es nicht immer um richtig oder falsch. Schließlich erkennen wir alle nur stückweise. 1. Korinther 13. Wenn ich meine Meinung also als absolut ansehe, dann verpasse ich vielleicht die Sichtweise des anderen und es bleiben Erkenntnisse verborgen, die mir helfen würden, Gott besser zu verstehen, ihm leichter nachfolgen zu können. Denn die Wahrheit liegt im Wort und eben nicht in meiner vielleicht viel zu engen Sichtweise. Liebe Geschwister, diese sieben Punkte sind ganz bestimmt nicht vollständig, aber sie sollen uns helfen, nach dem Hören ins Handeln zu kommen. Denn nur wenn du handelst, nur dann machst du auch Erfahrungen mit Gott. Nur durch das Handeln kannst du entdecken, dass sein Wort Leben schafft und Leben auch verändert, dass sein Wort heilen und auch umgestalten kann. Wir merken uns also, wer nicht nach Gottes Wort handelt, der verpasst das Handeln Gottes. Und das unterstreicht Jakobus jetzt im Vers 25. Hier macht er nämlich eine spannende und scheinbar widersprüchliche Aussage, die uns aber zum Handeln herausfordert. Lesen wir also nochmal diesen Vers 25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Hier geht es also um das Gesetz der Freiheit. Ja, wie kann ein Gesetz mit all seinen einengenden Regeln und Vorschriften mich wirklich frei machen? Dazu sagt Jakobus, wir können das Gesetz der Freiheit nur dann erleben und begreifen, wenn wir uns in die Bibel hinein vertiefen, wenn wir sein Wort in uns aufnehmen, es nicht vergessen, uns fest darauf verlassen und dann auch tun, was es uns sagt. Verstehst du das? Wenn du die Bibel als eine Gebrauchsanweisung für dein persönliches Glaubenleben anerkennst, dann wirst du die Freiheit erleben, die Gott auch dir schenkt, wenn du inmitten seiner Grenzen lebst. Denn sein Wort ist keine Begrenzung, sondern Freiheit für dich. lass dich drauf ein und probier das einfach mal aus. Und dann am Ende wird Jakobus noch ganz praktisch und er gibt uns drei Beispiele an die Hand, die auch für uns heute richtig und wichtig sind. Wir lesen dazu die Verse 26 und 27. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrübt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Aber eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Das sind also drei Übungsfelder, die wir hier sehen. Die Zunge reinhalten, den Menschen in der Not beistehen, sich von der Welt fernhalten. Als erstes steht die Zunge. Und warum? Nun, meine Zunge ist quasi der Gradmesser dafür, was in mir, in meinem Herzen vorgeht. Schon der Psalmist sagt, bewahre deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippen, damit sie nicht Trug reden. Psalm 34, 14. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 13, 37 sogar, dass wir nach unseren Worten gerechtfertigt, aber auch verurteilt werden. Und das zeigt nur, wenn du deine Zunge im Zaum halten kannst, kannst du Gott auch in rechter Weise dienen. Das Urteil über die Zunge ist hier deshalb so hart, weil es Gott nicht um unsere schönen Worte geht, sondern es geht ihm um unsere Taten. Und das bedeutet, wir dürfen unser Leben nicht einfach so in zwei Kategorien aufteilen. In ein Leben, das Gott zugewandt und gerecht ist, und in ein gesellschaftliches Leben, ein weltliches Leben, in dem wir Gott den Rücken zuwenden. Denn wir können nicht wirklich fromm sein und gleichzeitig mit der sündigen Welt verbunden bleiben. Und deshalb fordert Jakobus auch dich dazu auf, all das zu zeigen, was es für dich konkret bedeutet, Gott zu dienen. Redest du nur oder tust du, was Gott zu dir sagt? Und dann ist es eben total wichtig, dass unser Dienst für den Herrn immer rein und unbefleckt ist. Das heißt, falsche Motive haben hier keinen Platz. Wir sollen nichts tun, nur um gut dazustehen oder weil wir uns vor Gott etwas verdienen möchten. Wenn Jakobus hier von Gottesdienst spricht, dann meint er nicht irgendeine innere Frömmigkeit, sondern eine Frömmigkeit, die auch praktisch sichtbar wird. Unser Glaube soll eben unser ganzes Leben ausmachen. Und da ist die Zunge ein echtes Problem. Genauer gesagt, nicht die Zunge ist das Problem, sondern unser Herz, das sich durch die Zunge zeigt. Denn das Herz ist das Zentrum unserer Persönlichkeit. Und wenn wir unsere Zunge nicht im Zaum halten können, dann zeigt das nicht nur unser Inneres, sondern auch unser äußeres Versagen. Und natürlich können wir auch durch frommes Reden manchmal viel geistlicher erscheinen, als wir das in Wirklichkeit sind. Aber am Ende kann die Zunge uns nicht wirklich täuschen, denn die Werke sind es, die uns am Ende verraten. Und daher müssen auch unsere Werke rein und aufrichtig bleiben und sein. Was also nicht zählt, ist ein Gottesdienstbesuch ohne innere Bekehrung, sind Taten ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Denn ein lebendiger Glaube, der kommt aus der Kraft Gottes, die wir mit unserem neuen Leben erhalten haben. Und jetzt lernen wir noch, was es ganz praktisch bedeutet, Gott zu dienen. Und diesen Vers sollten wir auf gar keinen Fall übersehen, weil die Beispiele, die Jakobus hier nennt, auch unser Christsein prägen sollen. Und da geht es genau genommen um ganz praktische Dinge, um zwei Dinge, die ganz sicher nicht umfassend sind, aber ganz wichtige Beispiele für uns sein können. Lesen wir also nochmal genau den Vers 27. Da heißt es, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in der Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Hier geht es um Frömmigkeit vor Gott, dem Vater. Dazu müssen wir wissen, Jakobus spricht hier zu den Judenchristen, die es gewohnt waren, den Geboten Gottes zu gehorchen. Doch jetzt sind sie eine neue Geburt. Und damit ist Gott nicht mehr nur ihr Regent, sondern er ist vor allem jetzt ihr Vater. Und auch für uns ist es ja unser Vater. Und so können auch wir darin erkennen, was seine Liebe ausmacht. Wir erkennen all seine Gedanken und wir erleben immer wieder neu, dass wir ihm wichtig sind. Und genau das hilft uns dann, seine Liebe zu erwidern und seinem Wort zu gehorchen. Und vor diesem Hintergrund dieser Liebe spricht Jakobus jetzt von einer makellosen Frömmigkeit. Und als Beispiel nennt er die Fürsorge. Wir sollen an Menschen denken, die in Drangsal und Not sind, die unter Druck stehen und schwierige Lasten zu tragen haben. Dazu gehörten damals vor allem ganz besonders Witwen und Waisen. Sie stehen hier quasi stellvertretend für alle, die am Rande der Gesellschaft leben. Und wenn wir sie in Bedrängnis und Not besuchen, dann zeigen wir ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges. Unser Besuch zeigt diesen Menschen die Liebe Gottes. Aber Achtung, auf keinen Fall dürfen wir diesen Vers so verstehen, als würden die guten Werke das Evangelium ersetzen. Niemand wird wegen seiner guten Werke gerettet, auch dann nicht, wenn er Witwen und Waisen besucht. Sondern Jakobus geht es hier um ein Leben in Dankbarkeit und Liebe zum Herrn. Doch wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir erkennen, wie oft wir in diesem Punkt schon versagt haben, wie es uns immer wieder schwerfällt, zu denen zu gehen, die leiden. Viel lieber treffen wir uns doch mit Freunden, mit erfolgreichen Menschen. Es liegt einfach nicht in unserer Natur, wirklich dauerhaft selbstlos zu handeln. Da müssen wir schon durch die Liebe und das Vorbild unseres Herrn Jesus erinnert werden. Und wenn wir dann tatsächlich Menschen in der Not besuchen, dann wollen wir aber mehr als nur Interesse zeigen. Dann versuchen wir, ihre Umstände wirklich zu verstehen, dann fühlen wir aufrichtig mit ihnen mit und stehen, wenn nötig, ihnen hilfreich zur Seite. Und da ist es nicht wichtig, ob wir uns um gläubige oder um ungläubige Menschen bemühen, denn allen Menschen gehört die Liebe Gottes. Wir sehen also jetzt, zu einer makellosen Frömmigkeit gehört ganz, ganz zwingend die Fürsorge. Aber das reicht nicht. Als zweites sollen wir von der Welt unbefleckt bleiben. Und diese Ermahnung ist deshalb so wichtig, weil man sonst meinen könnte, der Dienst am Nächsten sei das, was Frömmigkeit letztlich ausmacht. Nein, beides ist wichtig. Die praktische Nächstenliebe muss getrennt sein von der sündigen Welt. Schließlich bist du eine neue Natur und von der Welt erlöst und gehörst nicht mehr zu dieser Welt. Aber was meint Jakobus denn genau mit der Welt? Hier ist nicht die Erde, nicht der ganze Kosmos gemeint, sondern unser sündiges System, in dem wir leben. Die Welt ist undankbar, sie hat Gott verworfen und lebt moralisch und geistlich in zügelloser Unzucht. Ein wahrer Christ wälzt sich also nicht in diesem Abschaum, sondern er geht so weit davon weg, dass ihn nicht einmal ein Spritzer erreichen kann. Denn nur wenn wir die Trennung von der Welt auch in der Praxis durchhalten, können wir anderen wirksam dienen, nur dann haben wir die Autorität, das Evangelium auch weiterzugeben. Entschuldigung. Spätestens jetzt begreifen wir, dass wir mit unserem neuen Leben so handeln sollen, dass unser Glauben sichtbar wird. Und dazu ist beides nötig, unsere guten Werke und der Abstand zur Welt. Und jetzt ganz am Ende noch einige Gedanken, die wir heute auch mit nach Hause nehmen können. Und da frage ich mich, gibt es einen Ort, wo ich mich öffnen und meine Schwächen auch anderen zeigen kann? Fällt es mir schwer, anderen wirklich zuzuhören? Schaffe ich es, meinen Zorn dem Herrn Jesus immer gleich hinzulegen? Und gelingt mir beides, gute Werke und Abstand zur Welt? Liebe Geschwister, wenn Jakobus sagt, schnell hören, langsam reden und langsam zum Zorn, dann steht dazwischen unser Tun. Wir sollen erst hören und dann handeln. Denn durch unseren gelebten Glauben beweisen wir der Welt, dass wir von Neuem geboren sind. Und er sagt Jakobus, wer im Gesetz der Freiheit bleibt und ein wirklicher Täter des Wortes ist, der wird nicht weniger sein als glückselig in seinem Tun. Mehr Glück gibt es nicht. Amen.